Und ich wollte ja auch immer aufhören mit der Prostitution, weil ich ja dann auch irgendwann gearbeitet habe, ne? Und habe ihm gesagt, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn du auch arbeiten gehen würdest, dann können wir uns unser Leben leisten. Er ist aber nie arbeiten gegangen, aber er hat mir immer so, ich nenne es jetzt immer so Leckerlis hingeworfen. Also er hat mir immer so schöne Augen gemacht und gesagt, er wird das, das, das und das tun, aber hat es nie gemacht.
Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Jenny. Mit Anfang 20 lernt sie ihren Traummann kennen, so zumindest sieht es zunächst aus. Sie genießt das Leben mit ihm, die beiden konsumieren aber Kokain und andere Drogen. Zunächst kommt er für die Kosten dieses Lebens auf, bis Jenny merkt, ihr Partner hat Schulden. Und er hat auch schnell eine Idee, wie sie beide die Schulden loswerden können. Jenny soll als Escort arbeiten und was als Traum begonnen hatte, wird für Jenny immer mehr zu einem Albtraum aus Drogen, Prostitution und Gewalt. Aber erstmal herzlich willkommen, Jenny.
Hallo, ich grüße Sie.
Hallo und vielen Dank erstmal für das Vertrauen, ja, dass ich mit Ihnen sprechen darf. Jenny, wie geht's Ihnen denn heute? Haben Sie sich aus all dem, aus diesem Albtraum befreit, ganz befreit oder wirkt er noch nach heute?
Naja, ganz befreit würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ich habe mit der Geschichte abgeschlossen und mit ihm vor allem schon lange abgeschlossen. Aber manchmal sind da einfach noch Punkte, manchmal auch Tage, wo man nicht so gut drauf ist oder einfach Punkte, die einen triggern.
Ja.
Ja, damit muss man einfach klarkommen und weitermachen.
Wenn Sie das so sagen, Sie haben mit ihm abgeschlossen, das ist ja schon mal was und ist auch viel. Sagen Sie sich denn, wenn Sie zurückschauen, ich muss das jetzt so annehmen, das ist einfach Teil meines Lebens? Oder hadern Sie manchmal noch so damit, was alles passiert ist?
Nee, ich sehe es mittlerweile schon so, wie Sie es jetzt geschildert haben. Es ist einfach ein Teil von meinem Leben, es ist ein Teil von mir. Man muss einfach damit klarkommen.
Ja, ich meine, um zu verstehen, welche Bedeutung Ihr Partner für Sie hatte, müssen wir, glaube ich, Ihr Leben davor auch anschauen und Sie erstmal kennenlernen. Sie sind behütet aufgewachsen, Sie haben sich in Ihrer Familie, wie Sie sagen, sehr wohl und aufgehoben gefühlt, bis die Pubertät kam. Ne? In welcher Hinsicht hat es dann Spannung? Ich meine, das ist ja oft so in Familien, aber in welcher Hinsicht hat es dann Spannung mit der Familie gegeben?
Ja, ich denke mal, das ist in der Pubertät normal, dass die Kinder dann selbstständig werden wollen, dass sie nicht mehr auf die Eltern hören möchten und auch die Meinungen da auseinandergehen einfach von den Eltern und den Kindern. So war es bei mir ganz stark mit meiner Mutter.
Aha, von der wollten Sie sich nichts mehr sagen lassen sozusagen.
Ja, sozusagen.
Ja, ja. Und wie hat sich das sonst geäußert? Also hat dann irgendwann auch die Partyzeit begonnen?
Ja, mit 17,5, 18 so ungefähr bin ich die ersten Male feiern gegangen und dann ging es halt los. Und ich war damals eben noch auf der Schule, auf dem Gymnasium und habe die Schule dann ziemlich arg schleifen lassen. Das hat meiner Mutter natürlich gar nicht gepasst. Mhm. Und da waren halt viele Streitereien und Reibereien.
Hat sie denn noch gewusst, auf welchen Partys sie überhaupt unterwegs sind? Oder?
Nee. Irgendwann nicht mehr.
Irgendwann nicht mehr. Kam da denn dann, es ist ja immer auch so die Frage, mit wem ist man da zusammen? Ne? Was ist eine Clique oder was sind die Leute, mit denen man sich da trifft? Kam da denn auch schon Drogen ins Spiel in dieser Zeit?
Ja, da hat das alles angefangen. Also man ist dann eben auf den Partys und dann wird dir was angeboten und du denkst dir, ja, warum nicht? Man muss es ja mal ausprobieren. Muss man nicht an dieser Stelle. Nun bin ich schlauer, aber...
Und was haben Sie da so ausprobiert?
Also damals wirklich alles Mögliche. Ich habe Marihuana geraucht habe ich vorher schon. Mit Alkohol habe ich dann eben angefangen. Dort auf den Partys ging es dann eben los mit Kokain, mit Amphetaminen, mit Ecstasy, MDMA.
Und Sie sagen, je mehr Sie, so habe ich es zumindest rausgehört, je mehr Sie dann in dieser Szene unterwegs waren, umso weniger haben Sie sich um die Schule gekümmert, oder?
Ja, das war halt teilweise so, man ist dann am Donnerstag oder Freitag feiern gegangen und ist dann irgendwann... Sonntagabend, Montagmorgens vielleicht, nach Hause gekommen, erstmal ausgeschlafen oder Ich habe oft auch so getan, als würde ich zur Schule gehen, bin dann aber später, wenn meine Eltern wieder auf der Arbeit waren, nach Hause.
Okay.
Gegangen.
Ja, also haben Ihre Eltern denn versucht, dagegen zu halten, irgendwie an Sie ranzukommen, da einzuwirken?
Ja, die haben das ja gar nicht so gewusst. Ich habe ja auch oft gesagt, ich schlafe bei einer Freundin.
Ah, okay.
Und die haben dann ja gar nicht gewusst, was ich wirklich gemacht habe.
Also sie wussten nicht, dass sie wieder von der Schule nach Hause gekommen sind und die wussten auch nicht, wo sie sich dann aufhalten und wahrscheinlich auch nicht, erst recht nicht, was bei den Partys dann alles abgelaufen ist. Ne? Sie haben ja mittlere Reife gemacht, haben dann die Schule abgebrochen und haben eine Krankenschwesterausbildung angefangen. Aber dann haben sich irgendwann, Sie haben ja gesagt, Sie haben sich behütet gefühlt, aber Ihre Eltern haben sich getrennt und das recht dramatisch. Erzählen Sie mal, was ist da passiert?
Ja, es gab immer viele Streitereien, es gab viele Diskussionen. Hat auch viel mit Alkohol zu tun gehabt und irgendwann ist dann halt die Bombe geplatzt.
Waren Sie dabei, als die Bombe geplatzt ist?
Ich war nicht direkt dabei, wir haben uns vorher gestritten, also ich mit meinen Eltern. Und ich bin dann von daheim weggegangen, um einen Joint zu rauchen, um mich ein bisschen zu beruhigen. Und als ich wieder nach Hause kam, waren die leider nicht mehr zu Hause. Und ich musste mich danach dann eben auch drum kümmern, weil meine Mutter ist dann auch nicht mehr nach Hause gekommen. Ich habe mich dann gekümmert eben um den Umzug und so weiter. Und war das dann auch fertig.
Was heißt, die waren nicht mehr zu Hause? Also was ist denn passiert?
Naja, die haben halt viel getrunken und die haben sich dann so gestritten, dass das Böse geendet ist. Und dann sind beide in Krankenhäuser, also in verschiedene Krankenhäuser in der Nähe gekommen.
Okay, und wie sehr hat sie das getroffen? Was hat das in ihrem Leben verändert?
Tatsächlich hat mich die Trennung an sich gar nicht getroffen. Ich war froh drum.
Okay.
Weil ich habe halt jahrelang so den Babysitter gespielt, mehr oder weniger. Also das heißt jahrelang, so 2 Jahre ungefähr. Damit da eben nichts passiert zwischen den beiden. Und es gab halt auch immer Streit daheim und so. Und das fällt einem eher aufs Gemüt, als wenn die zwei dann endlich getrennte Wege gehen und jeder sein Leben glücklich weiterleben kann. Also die Chance drauf hat zumindest.
Also die Bombe war in gewisser Weise ein reinigendes Gewitter, weil Sie da sowieso keine Chance mehr gesehen haben in der Beziehung Ihrer Eltern.
Genau, ich war froh drum. Ich habe es denen auch immer wieder gesagt, trennt euch bitte endlich, ich kann das nicht mehr. Es war einfach zu viel.
Haben Sie denn dann weiterhin noch Kontakt zu Ihrer Mutter und Ihrem Vater gehabt? Haben Sie Liebe gespürt noch von Seiten der Familie?
Am Anfang war es schwierig, sehr schwierig. Später dann irgendwann haben die sich alle wieder so ein bisschen gerafft, sag ich jetzt mal. Und sind, es hat sich dann alles beruhigt. Ich habe mittlerweile auch ein super Verhältnis zu meiner Mutter. Zu meinem Vater hatte ich eh immer ein gutes Verhältnis. Ich kann mich nicht beschweren mittlerweile.
Also ihre Eltern hatten sich getrennt, das Ganze in einem großen Knall. Sie waren auf Partys unterwegs und Sie haben schon gesagt, nach und nach kamen immer mehr und immer mehr Drogen dazu. In dieser Situation haben Sie dann auch einen Mann getroffen. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Ich habe ihn online kennengelernt auf einer Plattform. Ja, wir haben erstmal ein bisschen geschrieben und also ich glaube 2 Wochen insgesamt haben wir so hin und her geschrieben und dann kam es irgendwann zum Treffen.
Wo haben Sie sich getroffen? Ah, sie ist zu Ihnen gekommen.
Genau, er ist zu mir gekommen, also in meinen Ort hier. Wir haben uns draußen getroffen. Und ja, erstmal haben wir halt echt stundenlang miteinander gesprochen und geredet. Und er hat mir zugehört und es war lustig. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich Bock habe, noch mit ihm in seine Stadt zu kommen. Sind wir da hingefahren und da war halt so eine Gruppe von Männern. Und da fragt halt jemand, ja, wer ist denn das? Wen hast du da mitgebracht? Und er sagt, ja, das ist meine Freundin.
Oh, wow.
Und ich war erstmal,
ja,
genau. Ich war dann auch erstmal so, okay, wusste ich nichts davon, aber okay. Erstmal so total schockiert. Hab das dann auch einfach so stehen lassen. Und ja, in dieser Nacht haben wir halt auch dann alles Mögliche konsumiert. Und er hat sich ja mäßig um mich gekümmert. In Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Also hat mir alles gebracht, was ich wollte, was ich trinken wollte, was ich konsumieren wollte. irgendwann hat er halt auch gemerkt, ich werde müde und hat mich gefragt, ob wir noch zu ihm gehen möchten. Und ich habe halt eingewilligt. Mhm. Und dann sind wir zu ihm und haben halt so unsere erste Nacht, den ersten Morgen miteinander verbracht.
Und wie hat sich das angefühlt für Sie?
Es war echt schön. Mhm. Ich habe mich auch irgendwie so zu ihm verbunden gefühlt. Das ist ganz komisch, hatte ich noch nie in meinem Leben vorher. Also ich hatte ja schon einige Männer kennengelernt oder ja, sowas wie mit ihm hatte ich damals noch nie gespürt. Mhm.
Und dieser Moment, dass er gesagt hat, das ist meine Freundin, war, ich höre so raus, das war schon was Besonderes auch, oder? Dass er da gleich so zu ihm gestanden hat, oder?
Ja, ja? Ich hatte ja vorher noch nie eine feste Beziehung oder so einen Freund, wie man das so sagt. Und als er das gesagt hat irgendwie, habe ich mir gedacht, wow, der meint es gleich so ernst.
Mhm. Und ich glaube, er war auch ein paar Jahre älter als Sie, ne?
Ja.
Hat er auch gut ausgesehen? Also wenn man jemanden trifft, gehört das ja irgendwie alles so dazu, ne? Er hat zugehört, das haben Sie gesagt. Sie haben sich ja offenbar gut verstanden. War er so auch so ein Typ Mann, der Ihnen gefallen hat?
Seine Augen und sein Lächeln, das hat mich damals echt verzaubert.
Ah, und dann war eigentlich, wenn ich das so richtig höre, an dem nächsten Morgen schon ziemlich viel klar, oder? Dass sie sich da zugehörig fühlen, dass das für Sie vielleicht Ihr Freund ist, oder?
Ja, ich habe mich dann auch die ersten 2-3 Wochen ziemlich, ich war ein bisschen durcheinander. Mhm. So, ich wusste jetzt nicht, hat der das ernst gemeint? Hat der das einfach nur gesagt, damit die anderen sich nicht an mich ranmachen oder so? Ja, es fiel mir auch schwer. Er hat mich ja ständig Baby oder Schatz oder so genannt. Es fiel mir schwer, ihn auch Schatz zu nennen, weil ich mir dachte, ich weiß jetzt nicht genau. Aber eben nach 3 Wochen ist er dann irgendwie bei mir eingezogen und war nicht mehr weg. Mhm. Also.
Was hat er Ihnen da zu Beginn auch gegeben?
Es ging ja hauptsächlich darum, dass wir zusammen konsumiert haben, zusammen also Zeit verbracht haben.
Drogen konsumiert, muss man irgendwie sagen.
Ja.
Okay, mhm. Ja.
Ja.
Ja, und Zeit verbracht und ja, er war aber auch, so wie ich höre, mit seinen Augen und mit all dem hat er ihn signalisiert, ich bin aufmerksam, oder? Und zumindest am Anfang.
Ja, er hat mir auch viele Komplimente gemacht und ich weiß nicht, er hat mich auch ständig angerufen, um zu fragen, wie es mir geht, ob alles in Ordnung ist, wenn wir uns nicht gesehen haben. Und ja, er war halt auch einfach für mich da.
Was wussten Sie über sein Leben? Hat er was erzählt?
Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nichts über sein Leben.
War Ihnen das auch irgendwie egal in dem Moment? Hauptsache, er ist jetzt da für mich?
Ja, es war mir in dem Punkt auch egal, weil ich ihn erstmal als Mensch kennenlernen wollte, bevor ich seine Geschichte kennenlerne. Weil ich habe mir halt immer gedacht, ich habe jetzt auch keine saubere Geschichte. Ich würde auch erstmal wollen, dass mich jemand als Mensch kennenlernt. Und später kommen dann eben Dinge, die man mal erlebt oder gemacht hat.
Ja. Haben Sie mal gefragt oder war das auch kein Thema? Weil die Drogen, die Sie nehmen, die kosten ja was. Also wussten Sie, wo das Geld herkommt in dieser Zeit zu Beginn?
Am Anfang habe ich ehrlicherweise gedacht, dass er selber ein Dealer ist und er das einfach aus seinem, wie nennt man das, aus seinem Petto halt rausnimmt.
Mhm.
Irgendwann habe ich mir gedacht, das ist jetzt aber echt viel geworden und es kann nicht so irgendwie sein, wollte ihn aber auch nicht drauf ansprechen, weil ich dachte, das ist seine Sache. Er legt es ja immer auf den Tisch, also wird er schon wissen, was er tut.
Mhm. Ich meine, Sie waren ja schnell auch eng zusammen, ne? Sie haben gesagt 3 Wochen, ne? Nach 3 Wochen ist er bei Ihnen eingezogen. Er hat schon ganz zu Beginn gesagt, das ist meine Freundin. Nach 3 Monaten haben Sie dann aber festgestellt, dass das doch finanzielle Schwierigkeiten gibt. Erzählen Sie mal, wie haben Sie das mitgekriegt?
Naja, er hat ja ständig Anrufe gekriegt von wegen, wo ist mein Geld und du musst deine Schulden mal langsam bezahlen und ja, ich habe das ja mitgekriegt, weil wir waren ja immer nur zusammen. Wir waren ja 24/7 wirklich aufeinander gehockt. Und deswegen habe ich auch die Telefonate und so mitbekommen.
Mhm.
Und er hat es dann auch bei mir angesprochen, dass wir langsam mal hier Geld brauchen, weil wir die Schulden zurückbezahlen müssen. Und da ich ja auch konsumiert habe, waren das ja auch meine Schulden.
Mhm. Und dann? Wie kam dann das Thema Escort zur Sprache?
Das hat er zur Sprache gebracht. Er hat mir das dann als Lösungsweg vorgeschlagen, weil er das mit seinen Ex-Freundinnen auch schon gemacht hat und hat mir das dann total schön geredet, von wegen, die geben dir das dann alle auch mit Briefumschlag und das sind nur saubere Leute. Und ich bin auch die ganze Zeit in der Nähe und pass auf dich auf, falls was sein sollte. Du musst auch nicht überall hingehen, du kannst es selber entscheiden und bla bla bla. Ja, und dann habe ich erst gesagt, ich möchte es nicht machen. Mhm. Ich suche mir lieber einen Job. Ich war ja damals auch arbeitslos, ne? Mhm. Ich suche mir einen Job, ich gehe arbeiten. Und er hat dann halt gemeint, ja, aber bis du dann Geld bekommst und bis du jetzt was findest und bla bla bla. Naja, dann habe ich mich irgendwann, nachdem er mich schon weiß ich wie oft versucht hat zu überreden und auf mich eingeredet hat, habe ich dann eben gesagt, okay, bis ich was gefunden habe und meinen ersten Lohn bekomme und so, ist es in Ordnung. Ich mache da so ein paar Treffen, Termine, damit wir eben die Schulden bezahlen können und dann ist gut. Was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht bedacht habe, war, dass es dann einen Teufelskreis ergibt, weil er hat ja nicht aufgehört zu konsumieren und ich ja anfangs auch nicht. Und die Schulden, die wir bezahlt haben, die kamen ja dann gleich wieder drauf.
Und wussten Sie denn, was dann bei diesen Terminen oder wie auch immer er das genannt hat, was dann da passieren sollte? Oder ist das erst noch ein bisschen im Ungefähren gewesen?
Das war ja irgendwo auch das Schlimme dran. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich meine, okay, ja, ich habe schon Sex in meinem Leben gehabt. Ich weiß, wie das abläuft. Aber da waren halt Dinge, weil er hat es ja alles gemanagt. Und da waren halt Dinge mit ihm abgesprochen, wofür man halt eben mehr Geld bekommt oder so, von denen ich nichts wusste. Und das wurde dann teilweise einfach gemacht, ob ich es will oder nicht. Und ja, das war echt hart.
Also Das ist ja auch ein Bereich, also den man sich gar nicht vorstellen kann. Und so wie Sie das sagen, fast unfassbar, muss ich sagen. Das macht einen fast sprachlos. Deswegen, damit ich das nochmal verstehe, hat er denn dann, als es losging, Sie wussten gar nicht genau, worauf Sie sich einlassen, hat er für Sie dann eine Seite eingerichtet oder hat er da Leute angerufen? Wie hat das denn stattgefunden?
Ich habe dann etwas später rausgefunden, dass er die Seite schon hatte, sie dann auf mich praktisch abgestimmt hat, als er mich gefunden hat sozusagen. Er hat sogar ein Foto von mir reingestellt, wo man aber sieht, also man sieht wirklich, dass ich schlafe auf dem Bild.
Ja. Und haben Sie sich auch gedacht, ich meine, Sie waren ja verliebt, oder? Sie waren verliebt. Wie kann er das wollen? Wie passt das dazu, dass wir doch jetzt zusammen sind, dass ich dann mit anderen Menschen Sex haben soll?
Ja, und ich habe das auch bei ihm angesprochen. Aber er hat das so schön verpackt und irgendwie hat er das so gut geschafft, mir das in meinen Kopf zu setzen, dass das ein Job ist und dass das nichts mit unserer Beziehung zu tun hat. Also verstehen Sie, wie ich das meine?
Ja, also er wollte das eigentlich trennen, ja? Also, dass es schön sauber getrennt ist, das machst du und das machst du ja wahrscheinlich auch noch für uns oder so, ja? Also, genau. Dass es noch was Gutes ist für die Beziehung.
Genau.
Aber ich meine, Sie waren jung, Sie hatten ja noch gar nicht viel Erfahrung, wie Sie sagen. Und egal, wie viel Erfahrung man dann hat und Sie als Frau haben, wenn dann Dinge passieren, die man nicht will und über jede Grenzen hinweggegangen wird. Was hat das denn innerlich mit Ihnen gemacht?
Es war anfangs wirklich sehr hart, weil ich auch mit niemandem darüber sprechen konnte. Mit ihm wollte ich nicht drüber sprechen, es war mir unangenehm. Mit Freunden habe ich mich geschämt, darüber zu sprechen. Und musste halt einfach erst so mit mir selber darauf klarkommen. Und dann habe ich mir irgendwann, so blöd wie es klingt, aber ich habe mir irgendwann halt so ein Spiel draus gemacht. Ich setze mir Grenzen und schaue, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Also es klingt wirklich bescheuert, das weiß ich auch. Aber das war damals einfach so, weil ich wollte ihn auch nicht verlieren. Und ich hatte immer Angst, wenn ich aufhöre damit, dann verliere ich ihn.
Es gibt ja auch Beispiele, das ist jetzt nicht das Gleiche, aber Menschen, die sexuell Missbrauch erfahren haben, da hört man immer wieder, dass sie dissoziieren, dass sie einfach in eine andere Persönlichkeit in dem Moment schlupfen. Und insofern das, was Sie beschreiben, dass Sie irgendein gedankliches Konstrukt entwickeln, um das überhaupt auszuhalten, glaube ich, ist total nachvollziehbar. Aber hat das Ihre zarte Seele nicht auch ganz schön angegriffen? Und ja, ich kann es mir, wie gesagt, ich frage jetzt ein bisschen naiv, aber ich stelle mir das unheimlich schwer vor.
Ich bin eine ziemlich starke Persönlichkeit.
Mhm.
Also das behaupte ich jetzt von mir, das war ich schon immer. Ich war damals halt eben gebrochen in meinem Inneren, mhm, und dadurch sind mir halt diese Sachen passiert, die mir einfach passiert sind.
Mhm.
Es tut einem schon weh und damit klarzukommen ist nicht einfach. Aber das, was Sie jetzt gerade auch erwähnt haben mit diesem dissoziativen, mhm, Zustand, also wenn ich bei diesen Leuten war in diesem Moment, habe ich mich auch weggedacht.
Okay.
Ich habe, mhm, einfach dort echt, ich habe dort funktioniert. Ich habe nicht viel nachgedacht. Ich habe mein Ding gemacht und nach dieser Zeit war ich weg. Und so, mhm, habe ich mir das halt einfach auch antrainiert. Ich gehe dort meine Zeit absitzen und nach dieser Zeit ist es, mhm, wieder weg. Ich gehe duschen, also das war wirklich Ritual. Ich bin, mhm, dann duschen gegangen und ich habe das alles von mir runtergewaschen.
Haben Sie vorher Drogen genommen?
Ja, am Anfang schon.
Mhm. Auch um es zu ertragen, überhaupt wahrscheinlich.
Ja. So hat er mich da auch reingebracht. Er hat mir, mhm, ja selber dann schon die Lines gelegt, bevor ich da hingegangen, mhm, bin. Also.
Und nach so einem, in Anführungsstrichen, Termin, wie ist es dann weitergegangen? Gab es dann diesen angekündigten Briefumschlag, mhm, oder wie ist es dann weitergelaufen?
Ja, also den gab es immer gleich.
Mhm.
Ich habe ja gar nicht erst angefangen, bevor ich nicht das Geld in der Hand hatte oder das verstaut habe.
Und dann, war er dann draußen, Ihr Freund, und hat gewartet?
Genau, er war oft in der Nähe. Er hat dann im Auto gewartet oder eben in der Nähe bei einem Kumpel oder so. Das war ja auch oft in seiner Heimatstadt.
Und hat, was ist da mit dem Geld? Haben Sie das dann erstmal behalten oder haben Sie das ihm dann gegeben? Wie war da die Regelung zwischen Ihnen?
Ich musste ihm das direkt geben. Ich habe dann von ihm dann wieder 20 Euro meistens zurückgekriegt zum Tanken und Zigaretten holen.
Wie oft haben Sie sich dann, das sollte ja erst nur für einen Übergang sein, aber wie oft haben Sie sich dann mit Männern getroffen?
Das ist ganz, ganz schwierig, diese Frage, mhm, zu beantworten, weil das Ganze ging ja fast 4 Jahre.
Mhm.
Und ich habe auch viel ehrlicherweise verdrängt. Mhm. Es ist jetzt viel wieder hochgekommen, dadurch, dass ich auch eine Therapie gemacht habe nach der Trennung. Ist halt viel, ich musste viel verarbeiten. Dadurch hat sie auch viel rausgekitzelt, meine Psychologin. Aber es ist trotzdem schwierig, solche Zahlen zu nennen.
Ja, einfach. Ja.
Das,
ja.
Also ich weiß, am Anfang war das fast täglich, dann, mhm, war es vielleicht 2-3 Mal die Woche, dann wieder täglich. Mhm. Also es war immer so wechselnd.
Ja, und wenn wir nochmal auf Ihre Beziehung kommen, nach einem halben Jahr hat er dann ja auch noch eine ganz andere Seite gezeigt, ne? Er ist gewalttätig geworden. Können Sie sich da an das erste Mal erinnern?
Ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil ich davon immer noch eine Narbe trage.
Oh, und gab es da einen Anlass? Ich meine, für sowas sollte es nie einen Anlass geben, der dazu berechtigt. Aber wie ist das dann passiert?
Ich war da auch bei einem Freier und von dem wollte ich ein bisschen was zum Rauchen mitnehmen. Und er musste auf mich warten und das hat ihm natürlich schon gar nicht gepasst, weil das auch nicht mit ihm abgesprochen war, dass ich da jetzt kurz noch um die Ecke gehe. Er ist dann eben ausgerastet, ist auf ihn losgegangen, dann ist der weggefahren, dann ist er auf mich losgegangen, dann, ja, Platzwunde, Blut.
Und ich meine, er hatte Sie ja auf den Podest in gewisser Weise am Anfang gehoben, ist gleich zu Ihnen gekommen, hat gesagt, das ist meine Freundin. Ist da erstmal eine Welt zusammengebrochen für Sie?
Ja, ich hätte ihn nicht so eingeschätzt, dass er auch so eine Seite hat. Hätte ich niemals von ihm gedacht damals. Aber das ist ja dann die einzige Seite, die ich dann weiter von ihm kennenlernen durfte.
Also das ist immer wieder passiert?
Ja, richtig. Er hat dann immer so, wie soll ich das jetzt erklären? Wie so ein Ping-Pong-Spiel. Erst hat er mich in den Himmel hochgelobt, was für eine gute Frau ich bin, was ich alles machen kann und wie hübsch und schön ich bin und so weiter und so fort. Und im nächsten Moment war ich die größte Hure auf dieser Welt und ich bin der schlimmste Mensch, den er jemals in seinem Leben kennengelernt hat. Und ich bin ja so faul und ich mach nichts.
Gab es denn da auch so einen Impuls, als es das erste Mal passiert ist oder spätestens auch als es das zweite Mal passiert ist, so nach dem Motto, nee, das geht nicht, ich muss hier weg?
Den gab es nach diesem Fall tatsächlich schon. Mhm. Ich wollte ja, dass er mich ins Krankenhaus fährt. Er hat mich aber nicht ins Krankenhaus gefahren, er hat mich nach Hause gefahren. Er hat gesagt, du bist doch Krankenschwester, du kannst es verarzten, du kriegst es hin und bla bla bla. Und ich habe das dann eben auch verarztet gekriegt. Und es war alles soweit in Ordnung. Und dann habe ich mich auch ins Bett gelegt und dann hat er angefangen zu weinen und hat mich umarmt und hat gesagt, es tut mir so leid, ich wollte dir das nicht antun. Es war jetzt auch schrecklich für mich, dich so zu sehen und so. Und dann habe ich ihm irgendwo wieder verziehen, weil ich mir dachte, okay, jeder Mensch hat mal einen Aussetzer. Aber das kann man damit definitiv nicht relativieren, weil das gehört sich so nicht. Mhm. Das macht man nicht.
Ist es richtig, dass Sie auch einen guten Kontakt zu seiner Familie hatten?
Ja, definitiv. Irgendwann war das wie meine eigene Familie. Also ich bin da rein, raus, wie bei mir daheim. Ich war öfter bei denen zu Besuch als bei meiner eigenen Familie.
Also das heißt, trotz der Drogen, trotz der Gewalt, trotz der Prostitution, war da scheinbar ein Netz, das sie auffängt und in dem sie ein Zuhause und eine Familie finden?
Ja, also wie ich vorher schon erwähnt habe, irgendwann hat sich die ganze Beziehung geteilt. Mhm. Ich habe ein Doppelleben geführt und zwar vom Feinsten.
Beschreiben Sie mal die zwei Seiten nochmal dieses Doppellebens.
Auf der einen Seite war es dieses Familienleben, mit den Kindern weggehen, mit der Familie zusammen essen, Spaß haben, Gespräche führen, mit denen unterwegs zu sein. Auch in Urlaub machen, in anderen Ländern. Ja, und auf der anderen Seite eben diese andere Seite, diese gewalttätige Seite mit der Prostitution und diesem schlechten Gefühl, das man auch hat, auch mit dem schlechten Gewissen, das man sich gegenüber selbst hat.
Und haben Sie immer gehofft, dass in diesem Doppelleben die eine, die gute Seite, die Oberhand bekommt?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt auch oft in diesen Momenten, wo alles gut war, verdrängt man die schlechte Seite halt auch, ne? Mhm. Also man denkt da in den Momenten gar nicht dran.
Wie kam es denn dann dazu, dass Sie mit den Drogen aufgehört haben?
Das ist relativ bald nach dem Vorfall passiert, wo ich eben von ihm verletzt wurde. Mhm. Ich habe einen Ekel drauf gekriegt. Ich habe gesehen, wie er ist, weil er war ja auch drauf in dem Moment, ne? Mhm. Und ich habe dann einfach gesehen, wie er ist. Ich habe ihn mir nochmal angeschaut und dachte mir so, und so sehe ich auch aus, wenn ich konsumiere, wenn ich Drogen nehme. Und habe so einen richtigen Ekel drauf gekriegt. Und mit diesem Ekel habe ich dann eben aufgehört.
Wie schwer war das?
Es war gar nicht schwer tatsächlich. Also ich habe mich so motiviert damit, dass ich ekelhaft bin, wenn ich Drogen nehme, dass es mir gar nicht schwer gefallen ist, damit aufzuhören. Also zumindest mit dem Kokain und dem ganzen Drumherum. Das mit dem Marihuana, das war ein bisschen schwerer.
Mhm. Haben Sie dann ohne Drogen auch ihn langsam klarer gesehen, anders gesehen? Oder war da immer noch oder vielleicht sogar immer mehr Liebe zu ihm? Wie war das dann in der Zeit danach?
Das ist manchmal, wenn ich darüber rede, komme ich mir so verrückt vor. Aber ich habe diesen Mann wirklich immer mehr geliebt und geliebt. Und es sind halt auch ein paar Sachen passiert, wo einfach bestätigt haben, dass er recht hat. Was sich dann aber viel später auch nur als Glück rausgestellt hat, dass er recht hatte.
Wie können Sie das beschreiben? Was waren das für Dinge?
Ich habe ihn ja zum Beispiel mal vorgehalten, er würde mich betrügen. Mhm. Und er hat es natürlich abgestritten und verneint. Und dann war halt eben mal ein Vorfall, wo er verhaftet wurde und auch in U-Haft gekommen ist. Und der Polizist, weil das mit meinem Auto passiert ist und er hatte keinen Führerschein, musste ich zur Polizei eben und eine Aussage machen. Mhm. Und der Polizist hat mir dann damals gesagt, dass er mit einem Mädchen in meinem Auto unterwegs war. Und ich habe ihn dann eben in Haft besucht und habe ihn darauf angesprochen und er meinte, nein, das war nicht so. Und später, als er wieder draußen war, haben wir diesen Polizisten auf der Straße getroffen. Was ein Zufall. Mhm. Ich habe dann gesagt, ja, der war das, der mir das gesagt hat. Und er natürlich gleich, bleibt stehen, wir sind stehen geblieben, er ist hin. Und dann hat er sich bei uns beiden entschuldigt, der Polizist, ne? Und das war irgendwie so eine ausschlaggebende Situation für mich, wo ich mir dachte, okay, weil er hat ja immer gesagt, dass alle immer gegen ihn sind, was Justiz und Polizei und so weiter angeht. Und die wollen ihm immer sein Leben schwer machen und so. Und diese Situation war eben ausschlaggebend dafür, dass er recht hatte.
Mhm. Mhm. Also da hat immer was gearbeitet, wieder ihm in ihn was eine Chance geben wollte, ne? Und sie haben gesagt, so verrückt sich das anhört, Sie haben ihn immer, immer mehr geliebt. Ich meine, von außen betrachtet fragen sich viele immer, wie kann eine Frau da bleiben, wenn sie geschlagen wird, wenn sie auf den Strich geschickt wird? Aber waren sie vielleicht nicht mehr von den Drogen abhängig, aber in gewisser Weise von ihm?
Heute sage ich ja. Damals habe ich das nicht gemerkt, wie ich immer abhängiger von ihm wurde. Da haben sie auf jeden Fall recht, ja.
Ist es denn richtig, dass er dann irgendwann auch Therapien gemacht hat, um von den Drogen wegzukommen?
Ja, genau. Die erste Therapie hat er ein Jahr ungefähr nach dem Anfang der Beziehung gemacht. Die zweite Therapie war ambulant eigentlich. Mhm. Und ja, die letzte Therapie war meine letzte Chance an ihm, kurz vorm Ende der Beziehung.
Also das heißt, Sie haben ihm schon immer mal auch gesagt, gezweifelt und gesagt, ich mach so nicht weiter. Diese Situation gab es schon auch immer wieder zwischendrin.
Ja, die gab es immer wieder und ich wollte ja auch immer aufhören mit der Prostitution, weil ich ja dann auch irgendwann gearbeitet habe, ne? Und habe ihm gesagt, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn du auch arbeiten gehen würdest, dann können wir uns unser Leben leisten. Er ist aber nie arbeiten gegangen, aber er hat mir immer so, ich nenne es jetzt immer so, Leckerlis hingeworfen. Also er hat mir immer so schöne Augen gemacht und gesagt, er wird das und das tun, aber hat es nie gemacht. Mhm.
Gab es denn in all dieser Zeit, und Sie haben ja gesagt, auch das mit der Prostitution ging ja über Jahre, irgendwen dann im Verlauf, eine gute Freundin, mit der Sie geredet haben über all das, was in Ihrem Leben los war?
Ich habe mich meiner besten Freundin anvertraut, mit der ich dann wenigstens so ein bisschen darüber sprechen konnte. Sie hat auch versucht, natürlich mir die Augen zu öffnen, mir zu sagen, hey, fällt dir eigentlich auf, was da gerade passiert und was du tust und was er mit dir tut vor allem. Habe am Anfang aber auch viel verschwiegen mit, also diese Gewaltsachen und so. Ja, aber darauf hört man einfach nicht, weil jeder hat es mir damals gesagt. Es sind so viele Leute von mir weggegangen, die sich das einfach nicht mehr anschauen konnten. Und die haben es mir alle gesagt, dass er falsch für mich ist, dass das alles nicht richtig ist. Aber ich, wie man mich kennt, mein Dickkopf, hat halt gesagt, ja, ich zeige euch allen jetzt, wie es ist.
Ja. Ja, und je weniger Menschen drumherum noch da sind, ne, wenn sie sagen, die sind alle der Reihe nach weggegangen, umso mehr ist man dann ja wieder abhängig von dem einen, der noch da ist. Ne? Also richtig. Das meinten Sie wahrscheinlich auch so mit diesem Teufelskreis, dass Sie wussten, Sie sind da drin, aber trotzdem hat er Sie immer wieder eingefangen, gab es immer wieder diese Situation, gab es eine immer größere Abhängigkeit. Ist das der Teufelskreis?
Richtig. Und das Problem war ja auch, ich habe mich ja in der Vergangenheit schon einmal von ihm getrennt gehabt. Mhm. Und das war so ungefähr nach zweieinhalb Jahren. Also zweieinhalb Jahre waren es ja. Und auf einmal kam dann halt eben seine Familie mit Anrufen und vor allem halt auch die Kinder, wo mich dann angerufen haben und gesagt haben, hey, wir vermissen dich und kommst du nicht wieder und bla bla bla. Irgendwann bin ich halt eingeknickt und habe gesagt, okay, ich besuche die Kinder. Und wer stand dann nicht da? Natürlich er. Und dann habe ich mich halt wieder drauf eingelassen, halt auch, ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt, auch von der Familie und von ihm und von der ganzen Situation. Und ich stand auf einmal alleine da. Ja, und dann bin ich halt wieder eingeknickt.
Wie haben Sie es denn dann geschafft? Also, wenn Sie sich schon mal getrennt haben, wenn es aber immer wieder diese Situation gab, das Einfangen gab durch ihn, durch seine Familie, wie haben Sie sich denn dann von ihm gelöst?
Ich habe damals gesagt, diese Therapie, die da jetzt ansteht, das wird meine letzte Chance an ihn sein. Wenn er sich danach nicht ändert, dann wird er 30 Jahre alt, dann ist vorbei, dann schafft der Mann das nicht mehr. Und das habe ich mir so arg in den Kopf gesetzt, habe ihm natürlich nichts davon gesagt, aber ich habe es mit meiner besten Freundin und mit mir vor allem so ausgemacht. Und ja, was ist nicht passiert nach der Therapie? 2 Wochen, ja, so 3 Wochen später war er wieder auf Kokain. Er hat es mir erstmal verschwiegen, aber ich habe zu ihm dann auch jedes Mal gesagt, ich bin doch nicht blöd, ich bin über 4 Jahre mit dir zusammen, also ich merke ja wohl, wenn du was konsumierst und wenn du nüchtern bist. Ja, dann hat das irgendwann eben zugegeben und dann habe ich gesagt, komm, geh, ich kann das nicht mehr, ich bin fertig mit dir.
Und dann?
Und dann hat der ganze Terror erst angefangen. Das war ja auch das Problem, warum ich diese Trennung so weit von mir weggeschoben habe oder so mich immer Angst hatte, mich von ihm zu trennen. Teilweise auch, weil ich irgendwann ja auch die ganzen Storys von ihm wusste, was er mit seinen Ex-Freundinnen gemacht hat, was da passiert ist. Ich habe ja auch die Gerichtsverhandlungen mitbekommen und die ganzen Briefe von der Polizei nach Hause gekriegt und so.
Er hatte ja Vorstrafen, ne, wegen illegalem Waffenbesitz, Drogenbesitz, Körperverletzung. Was war denn mit den Freundinnen? Was ist da vorgefallen?
Ja, der hat sie ziemlich schlimm zugerichtet teilweise, dass er auch Kontakt- und Annäherungsverbote hatte. Er hat die ja auch mit denen ja auch mit der Prostitution auch zu tun gehabt mit dem. Mhm. Also hat sie da reingetrieben. Und ja, er hatte etliche Vorstrafen. Er war ja auch schon 4 Jahre im Gefängnis vorher. Mhm.
Aber das hat Sie alles damals nicht abgeschreckt. Aber jetzt in dieser Phase, als Sie über Trennung nachgedacht haben, kam das dann so ein bisschen zurück wie ein Bumerang? Also, und war das neben diesem Einfang dann auch einfach Angst, die Sie abgehalten hat?
Richtig, ich habe dann Angst gekriegt. Ich dachte mir so, scheiße, wenn der jetzt mit denen schon sowas angerichtet hat und unsere Beziehung ging 3-mal so lang oder 4-mal so lang wie denen ihre Beziehung, was tut er dann mir an?
Und was ist dann passiert, als sie sich dann trennen wollten?
Es sind diverse Dinge passiert. Mhm. Also am Anfang war es ja so, dass er ja nachts rausgegangen ist mit Auto und allem drum und dran. Und ich habe das dann gemerkt, als ich aufgewacht bin. Und das war für mich der Punkt zu sagen, okay, es ist jetzt vorbei. Habe ihn angerufen, habe ihm das gesagt.
Was heißt rausgegangen mit Auto? Hat er ihm ihr Auto weggenommen oder hat er was gestohlen? Oder?
Genau, ah, okay. Er hat es geklaut, ja.
Okay.
Er hat es geklaut und auch Bargeld von zu Hause geklaut. Ja, ist damit eben abgehauen. Und dann dachte ich mir so, ja super, jetzt gibt er wieder alles für Drogen und Spielautomat aus. Und da habe ich einfach keine Lust mehr drauf und habe ihm das dann eben auch gesagt, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe. Und dann war die ersten Tage, hat er sich so von mir distanziert, von wegen, er brauche das und ich soll keinem sagen, dass wir uns getrennt haben. Also er hat gedacht, das wird wieder wie damals, wo ich mich von ihm getrennt habe, dass ich wieder zu ihm zurückkomme. Da hat das auch einfach ein paar Tage gebraucht, also 5 Tage. Und dann bin ich ja wieder zu ihm zurück. Und für mich war aber diesmal klar, es gibt kein Zurück mehr, es ist jetzt vorbei. Und dann ab dem 2. Tag bin ich zur Polizei gegangen, habe dann eben angezeigt, dass mein Auto geklaut wurde. Weil er hat mich ja die ganze Zeit hingehalten, von wegen, er wird es mir noch zurückbringen. Hat er aber nicht und ich wusste auch, dass er es mir nicht zurückbringt. Dann ging der Terror los, wo er dann gemerkt hat, okay, jetzt schalte ich die Polizei mit ein. Oder jetzt schaltet sich die Polizei mit ein, besser gesagt. Dann ging der Terror von seiner Seite aus los mit diversen Anrufen, mit Drohungen, mit Stalking und Nachstellung. Er ist bei mir eingebrochen. Er hat mich verletzt.
Oh, war die Polizei dann nicht irgendwann alarmiert? Haben Sie auch irgendeinen Schutz erfahren?
Am Anfang war es hart. Da habe ich wirklich viele Rückschläge erlebt. Ich wurde von der Polizei ausgelacht, also von einem Polizisten wurde ich ausgelacht. Und er hat so, der Satz hat mich geprägt. Der hat zu mir gesagt, man muss halt wissen, mit wem man zusammen ist, ne? Bis ich irgendwann an einen Polizisten geraten bin und der hat mir mein Leben gerettet. Das habe ich ihm auch mal gesagt und das ist auch einfach so. Ich war nämlich echt schon kurz davor. Ich habe keine Kraft mehr gehabt. Ich konnte nicht mehr. Durch diese ganzen Rückschläge und dann aber nebenher noch die ganze Zeit diese Stalking-Angriffe, Nachstellungen, Drohungen.
Wahrscheinlich nachts gar nicht mehr eingeschlafen, oder? Also wenn man Angst hat, dass der in die Wohnung einsteigt, also...
Überhaupt nicht. Also ich hatte überall die Rollläden unten. Mein Vater und mein Bruder, die haben hier überall Kameras, Überwachungskameras aufgestellt. Ja, unser Schloss mussten wir ja auch auswechseln, weil er ja auch meinen Hausschlüssel hatte. Und das ist eben eine Spezialtür, da ging das nicht so schnell. Das heißt, für ihn wäre es einfach gewesen, einfach einzusteigen. So ist dann auch passiert. Und wo ich dann eben an diesen einen Polizisten geraten bin, da habe ich mir echt schon ein Messer an die Kehle gehalten und habe gedacht, ich höre jetzt auf, ich kann nicht mehr. Und der hat mich dann eben aufgenommen, der hat mich endlich mal ernst genommen, der hat mir zugehört und der hat mir auch hat mich bei Organisationen schon angemeldet gehabt, wo er gesagt hat, du rufst da jetzt nur noch an, die wissen Bescheid und die helfen dir. Das war dann eben der Weiße Ring damals und Frauen helfen Frauen.
Erzählen Sie mal, inwiefern wurde Ihnen da geholfen?
Also erstmal mit Gesprächen. Dann haben die, also der Weiße Ring hat mir eine Psychologin gefunden, wo die auch die ersten 2 Stunden sogar bezahlt haben. Ich muss ja meine Psychologin selber bezahlen. Dann haben die mir meine Anwältin gefunden, wo sie auch die erste Stunde bezahlt haben, weil ich damals auch finanziell am Ende war. Haben die mir da finanziell auch weitergeholfen? Auch Freier hat mir im weiteren Verlauf dann finanziell weitergeholfen, wenn ich es gebraucht habe. Und halt sehr viele Gespräche, die sind dann auch extra zu mir in die Heimatstadt gekommen, um sich mit mir zu treffen. Die vom Weißen Ring ist sogar zu mir nach Hause gekommen, weil ich gesagt habe, ich habe Angst, das Haus zu verlassen. Ich habe meine Oma hier im Haus drin, meine Familie. Ich kann den nicht alleine hier lassen. Die ist dann zu mir nach Hause gekommen. Genauso die Polizei, die ist auch zu mir nach Hause gekommen. Dieser Polizist, den ich vorher erwähnt habe, der hat dann auch veranlasst, dass mein Haus überwacht wird von Zivilpolizisten. Und der war halt wirklich immer auf Abruf bereit, wenn ich dort angerufen habe. Gut, mein Papa war immer schneller da. Ist aber logisch, wenn es um die Tochter geht. Aber die Polizei war auch ziemlich schnell dann auch da, weil der sich drum gekümmert hat.
Wie gut, oder? Wie gut so eine, wie Sie sagen, ne? Einer, der zuhört, einer, der sie ernst nimmt.
Ja, endlich mal.
Ja, ja. Ihr Ex-Freund wurde dann ja auch irgendwann festgenommen. Es kam auch zu einer Verhandlung. Waren Sie dabei?
Ja. Ich war von Anfang bis Ende vorbei. Die Verhandlung ging ja insgesamt über 6 Monate mit, ich glaube, 6 oder 7 Verhandlungstagen. Ja, ich war bei jedem Verhandlungstag war ich dabei.
Und wie war das für Sie?
Das erste Mal war es sehr schwierig. Da habe ich auch große Angst gehabt, aber ich hatte das Glück, dass meine beste Freundin mich immer begleitet hat. Die war immer an meiner Seite und hat mich unterstützt. Dadurch ist mir leichter gefallen. Und mit jeder die zweite Verhandlung dachte ich mir schon so, okay, weil bei der ersten Verhandlung war es einfach so, die Aufregung war groß, weil wir uns zum ersten Mal nach der Trennung wieder gegenüber gesessen sind. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, ich bin fertig mit dieser Person, ich habe abgeschlossen mit ihm, ich habe ihm in die Augen geschaut und habe ihm alles gesagt, was ich ihm noch hätte sagen wollen. Da habe ich einfach gemerkt, okay, ich habe abgeschlossen mit ihm. Ich habe keine Angst mehr vor ihm vor allem.
Und das war übersetzt, für mich ist hier Schluss.
Richtig, genau.
Was gab es für ein Urteil?
Er hat mehrere Jahre Gefängnis bekommen. Ohne Bewährung, ohne Therapie. Er hatte erst versucht, auf Therapie zu gehen, hat er aber nicht hingekriegt. Ja.
Warum ist es Ihnen auch wichtig, Ihre Geschichte zu erzählen?
Weil ich möchte, dass Frauen aufmerksam drauf sind, wen sie da vor sich haben. Weil ich will, dass auch Leute sehen, was Frauen da passieren kann, wenn man nicht aufpasst und vorsichtig ist. ich möchte auch ein bisschen sensibilisieren für das Thema, weil ich bin eine normale Frau aus Deutschland, die gebildet ist, die behütet aufgewachsen ist, natürlich ihre Problemchen hatte und trotzdem ist mir sowas passiert. Ich komme jetzt nicht irgendwie aus der Gosse oder aus dem Bahnhofsviertel oder so. Ich komme aus einem schönen Viertel, einer schönen Gegend, einer gehobenen Gegend. Und trotzdem ist mir sowas passiert. Und ich will halt eben auch damit sensibilisieren, dass man die Leute nicht verurteilen soll aufgrund ihrer Geschichte.
Mhm. Die Menschen in ihrem Umfeld, wissen die mittlerweile, was sie erfahren haben, was sie da erleben mussten?
Freunde von mir, ja, enge Freunde. Mittlerweile kann ich auch über die Geschichte gut reden mit Leuten, die ich jetzt kennenlerne oder so. Also wenn man sich natürlich besser kennengelernt hat, dass ich denen dann auch davon erzählen kann. Aber meine Familie weiß es bis heute nicht und das muss auch nicht sein. Das würde die zu arg belasten.
Und was, wenn sie es erfahren jetzt, zum Beispiel durch diesen Podcast, auch wenn wir nicht ihren richtigen Namen sagen, das mache ich dazu, auch nicht, wo sie wohnen und so, aber wenn sie das dann doch hören, kann das vielleicht dann auch eine Chance sein, einfach auch das dann mal offen zu haben und auch darüber zu reden? Oder?
Also ich nehme an, dass meine Familie mich darauf nicht ansprechen würde. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn sie das hören würden und die würden das dann eben so mitbekommen.
Ja.
Es wäre in Ordnung, muss nicht sein, wäre aber in Ordnung. Aber ich würde mich, glaube ich, auch zu arg schämen, mit meiner Familie, gerade mit meiner Mutter und meinem Vater darüber zu sprechen.
Wie offen sind Sie denn heute allgemein neuen Menschen gegenüber?
Ich bin schon sehr offen, neue Menschen kennenzulernen. Das Problem, was ich habe, ist eher Männern im Thema Beziehung zu vertrauen. Also erstens, dass sie es überhaupt wirklich ernst mit mir meinen. Zweitens, denen auch in dem Sinne zu vertrauen, was sie sagen und wie sie es meinen. Ich hinterfrage auch sehr viel. Und das macht es einfach schwierig, auch eine Beziehung mit einem Mann einzugehen. Also ich bin seither dann auch Single geblieben. Ja, Menschen zu vertrauen ist einfach noch schwierig.
Es gehört ja eine große Stärke einfach dazu, auch so offen über das eigene Leben zu sprechen. Und Sie haben aber ja auch einen Grund, damit nach draußen zu gehen. Ist da manchmal trotzdem im Alltag, so wie Sie es mit Ihrer Mutter beschrieben haben, noch Scham, auch darüber zu sprechen?
Im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Also ich kann da echt gut drüber sprechen. Aber wenn ich jetzt jemanden ernsthaft kennenlernen will, dann überlege ich mir schon zweimal, vor allem wann spreche ich das an? Wie spreche ich das an? Spreche ich es überhaupt an oder lasse ich das einfach? Auf der anderen Seite denke ich mir dann, es ist so ein Kampf in mir selbst, weil ich mir dann denke, hey, das gehört zu deiner Geschichte dazu, das ist ein Teil von dir. Und wenn du jemanden ernsthaft kennenlernen möchtest, muss er das ja auch von dir wissen irgendwo. Weil eben, ich werde ja auch in manchen Situationen einfach getriggert oder reagiert dann anders als andere Leute und das muss der ja auch verstehen irgendwann, wie man mit mir umzugehen hat. Also das ist noch etwas schwierig.
Sie werden betreut und begleitet. Das ist, glaube ich, ja, so wie Sie auch selbst sagen, unheimlich viel wert, ne? Weil Sie sich austauschen können. Wenn Sie das sagen würden, sind Sie in diesem Heilungsprozess am Anfang oder sind Sie schon ein ganzes Stück gegangen? Wie würden Sie das selbst so für sich sehen?
Also ich würde sagen, ich bin schon ziemlich weit gekommen in dem Heilungsprozess. Ich vergleiche mich immer mit der Situation nach der Trennung zu heute immer wieder und ich habe schon echt große Schritte gemacht.
Wie sieht's beruflich aus? Also haben Sie auch da wieder Anschluss gefunden?
Ich liebe meinen Job über alles.
Was machen Sie genau jetzt?
Ich bin in der Pflege. Also es ist eine Klinik, aber es ist eher so für ältere Leute. Das sind hauptsächlich meine Patienten und es tut mir mega gut, mit denen zu sprechen und mit denen zu arbeiten. Und denen tut's auch gut, mit mir zu arbeiten, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja.
Bekomme auch viel positive Rückmeldung und das hat mir auch sehr gut getan.
Und so ihr privates Umfeld, Sie haben gesagt, als Sie diese Beziehung hatten, haben sich ja auch Leute von Ihnen gelöst, ne, weil Sie es irgendwie nicht verstanden haben. Sind da jetzt wieder, so viele Freundinnen und Freunde braucht man ja nicht, aber sind da jetzt ganz enge Menschen nach wie vor an Ihrer Seite? Haben Sie so ein schönes Umfeld? Wie geht es Ihnen in der Hinsicht gerade?
In der Hinsicht geht es mir mittlerweile auch wieder gut. Also super. Sind jetzt nicht
lauter gute Nachrichten, ja, ist doch schön.
Ja. Es sind viele, also was heißt viele? Ich habe nicht viele Freunde. Man kann es an der Hand abzählen. Mhm. Aber die, wo von damals, wo ich damals so als gute Freunde bezeichnet habe, die sind ja auch die ganze Zeit irgendwo da gewesen, nur ist der Kontakt nicht so bestanden. Mhm. Also man hat nicht oft miteinander kommuniziert, aber da treffe ich mich jetzt wieder regelmäßig und wir verstehen uns wieder super gut. Und auch neue Leute sind hinzugekommen, mit denen man das einfach mal rausgehen kann oder mal einen Abend verbringen kann oder so. Mhm. Die tun mir auch gut.
Und wenn Sie alles zusammennehmen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
Mir ist wichtig, einen guten Job zu haben und nicht in dem Sinne, dass man einen guten Job, also gut verdient und so weiter, sondern du bist glücklich mit dem, was du machst und wo du hingehst. Mhm. Dazu zählt der Job, dazu zählt die Leute, mit denen du abhängst, wo du hingehst, was du machst, egal was. Sei glücklich damit, was du machst und sei zufrieden. Mhm. Und auch wenn du mal einen schlechten Tag hast, es geht weiter. Die Sonne geht auch wieder auf.
Vielen Dank, Jenny, dafür. Erstmal, dass Sie so persönlich offenlegen, ja, wie man in einen solchen Strudel hineingeraten kann, der uns dann mitreißt und von dem wir erst spät sehen, dass er in den Abgrund führt, und dass Sie das auch so offensiv vertreten, und alles Gute in den ganzen Bereichen, die Sie aufgezählt haben, ja, in Ihrem Umfeld, in dem Job, und dass Sie immer wieder sagen können, ja, ich bin zufrieden und dass es in Ihrem Leben jetzt einfach schön weitergeht. Ich wünsche Ihnen da alles, alles Gute und vielen Dank.
Vielen Dank auch, und ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
Danke, danke, Jenny, und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, dann sprechen Sie gerne mit Ihren Freundinnen und Freunden und empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie noch Lust auf andere Podcasts haben, dann hören Sie auch mal rein in den Podcast Familiengeheimnisse. Sag mir, wer ich bin. Die Journalistin Tembi Wolf trifft hier Menschen, die über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte gelogen haben und belogen wurden. Welche Auswirkungen diese Familiengeheimnisse auf Sie und Ihr Umfeld hatten, erfahren Sie in Familiengeheimnisse, sag mir, wer ich bin. Den Podcast finden Sie ab sofort in der ARD Audiothek. Bis in 2 Wochen hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.